Ja, ich muss mich fast entschuldigen, weil ich bin ja hier ohne meine Frau. Und im Gegensatz zu den Männern haben Frauen eine emotionale Intelligenz. Schaut, das ist nicht mein Thema, keine Angst, aber das war eine weltliche Zeitung, unsere Tageszeitung, nur die Frauen haben den sechsten Sinn, die Männer nicht. Und da steht hier, Männer können nun endgültig einpacken, also ich als Mann darf das ja vorlesen, der Zugang zu Intuition und sechsten Sinn wird ihnen ewig verwehrt bleiben. Es ist nicht in ihnen angelegt, stellt der Psychologe sowieso fest. Zwar könnten sich Männer emotionale Intelligenz und intuitive Kompetenz antrainieren, doch zu ihren Urinstinkten gehöre das nicht. Das hat seinen Grund. Frauen sind von der Evolution dazu auserkoren, Kinder auszutragen und aufzuziehen. Also da merkt ihr den Weltmenschen, ja, wir setzen hier statt Evolution den Schöpfer ein. Das hat ja einen bestimmten Plan. Frauen nehmen deshalb einfach mehr wahr, erläutert Franz, also dieser Psychologe. Sie spüren Gefühle anderer Leute, empfangen Gedankenimpulse, nehmen manchmal sogar Ereignisse wahr, bevor sie stattgefunden haben. Zu demselben Ergebnis führt auch eine Londoner Hellsichtigkeitsstudie. Bei Tests für den sechsten Sinn lag die Trefferquote der Frauen dreimal höher als bei Männern. Also die Frau ist in der Psyche stärker. Sie soll dem Kind nicht nur die Milch, sondern auch diese Geborgenheit geben, diese Wärme, die die Mutter gewöhnlich hat. Aber dieses Vorrecht erkauft sie um den Nachteil, dass sie im Unsichtbaren empfänglicher ist, deswegen ging der Teufel an die Eva ran und deswegen, oder sagt Paulus der Frau, das Lehren. Aber warum erzähle ich das? Wenn ich mir eine Krawatte anziehe, da frage ich immer meine Frau, du passt das zusammen? Und wenn sie sagt nein, dann sage ich nicht, ich bin der Herr und ihr Frauen gehorchet, sondern weiß ich, hier habe ich nichts zu bestellen, nichts zu sagen und richte mich nach ihrem Urteil. Und deswegen habe ich diese Krawatte angezogen und ich weiß nicht, ob die dazu passt. Also ihr müsst das entschuldigen. Gut, bin ich beruhigt. Ich frage immer, bevor ich da Dinge anlege, sagt Kathi, passt das zusammen, muss mir ans Licht stellen. Und sagt, okay, geht, okay. Dann, wenn sie sagt nein, dann gehorche ich da blindlings. Aber das war jetzt nur die Einleitung. Wir wollen also uns dem Trost aus dem Worte Gottes zuwenden und hier Psalm 13. Das ist nämlich ein ganz verblüffender Psalm. Der beginnt auf Kellerstufe mit Wehe, Rufen, Klageliedern und hört eigentlich auf dem Matterhorn auf. Psalm 13, ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, als sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst, ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Soweit dieser Psalm, nur 6 Verse nach Luther im Englischen auch nur 5. Und bevor ich da drauf eingehe, generell, die Psalme sind ja die Gebetsschule und sie heißen ja auch im Hebräischen Tefillim. Und Tefillah ist Hebräisch das Gebet, Mitzmor der Psalm. Und obwohl es Psalme sind, heißen sie Tefillim, also die Gebetsschule. Und jetzt sind ja nicht zufällig 2/3 der Psalme Hilferufe. Also die Nachfolge Jesu ist nicht immer nur eine Rollbahn zum Himmel und immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein und so weiter. Ist ein schönes Lied, aber stimmt nicht immer. Und das sind auch Kämpfe und Anfechtungen und Nöte. Und wenn Leute geistliche Probleme haben, und in unseren Tagen nehmen die ja rapide zu, wir sind ja Augenzeugen einer Okkultinvasion, einer Erweckung aus dem Abgrund. Vor 100 Jahren hatte Deutschland Erweckung. Jetzt haben wir auch eine Erweckung, aber wir haben eine New Age, wir haben eine Okkulterweckung. Und immer mehr auch Gläubige haben jede Menge Probleme, Kämpfe, weil bevor sie zum Glauben kamen, ist immer weniger Bewahrung da, sondern in alle möglichen Sümpfe hineingeraten. Und diesen Menschen empfehle ich, lies die Psalme. Es gibt keine Nöte und Kämpfe, die da nicht geschildert werden. Und ab Psalm 3 beginnen schon die ersten Hilferufe. Und wenn wir wissen, dass der Feind, der damals eben noch sichtbar die Bedrängnis bewirkt hat, heute unsichtbar ist, dann ist das also eine unglaubliche geistliche Ausrichtung und geistliche Kampfschule. Und wenn Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 12, unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, da steht im griechischen Palä, das ist der Ringkampf. Also das ist ein Kampf sozusagen Mann zu Mann, und Paulus ermahnt die Gläubigen, nehmt diesen Kampf an, aber nicht in eigener Kraft, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe. Das steht im griechischen Methodeia. Unser Wort Methodismus kommt davon, methodisch. Das heißt Metahotos, den Weg umgehen, so Tricks. Die listigen Anläufe des Feindes. Und wir haben also ganz düstere Psalmen auch. Und zum Beispiel Psalm 88, meistens hört es ja dann auf einer Lichtstufe auf, nachdem der Psalmist durch Nöte und Bedrängnisse geht, dass er dann wieder Hoffnung hat und neu sein Haupt erhebt. Aber zum Beispiel Psalm 88, ich schreie zu dir Tag und Nacht, denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Tode. Ja, warum hat Gott das schreiben lassen? Es gibt auch Gläubige mit solchen Kämpfen. Und wenn die dann das lesen, dann ist das oft ein unwahrscheinlicher Trost für sie. Und wie hört der Psalm auf? Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet und meine Verwandten hältst du fern von mir. Ohne Lichtblick. Also, das ist eine unwahrscheinliche geistliche Schule. Und ihr wisst ja, von David und Saul, wie dann der böse Geist von Gott, der böse Geist von Gott über Saul kam. Das ist das Thema, ich habe es ja gestern kurz gestreift, von diesem Buch von Martin Elke Kamphaus, Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters. Jetzt muss ich im Moment selber an den Titel denken, weil sie eben das so hautnah erleben bei ihren Seminaren und deswegen 2. Thessalonicher 2,11 zitieren. Und wir haben das ja im Alten Testament, dass Gott dann zum Gericht die bösen Geister loslässt. Und zum Beispiel Saul, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat der Herr dich verworfen. Und es hat sich ja kein Volk so an der Bibel versündigt wie das deutsche Volk durch seine Theologen. Und ihr wisst, was in den Kirchentagen läuft und welche Gotteslästerung, welche Blasphemie und so weiter. Und auf diesem ökumenischen Kirchentag, da hat einer, ein Jesuit, der dort in Indien missioniert, indische Tempeltänze vorgeführt, um damit die Inder zu erreichen. Also hat uns praktisch einen Tanz von Krishna da vorgeführt. Das ist typisch für den Hinduismus, dass man tanzt im Gottesdienst. Krishna hat tanzend die Welt geschaffen. Ja, so weit sind wir heute auch. Und es bleibt kein Vakuum, dann kommt dieser böse Geist eben über Saul. Und dann heißt es, wenn David auf seiner Harfe spielte, wich der böse Geist. Und die Lieder David sind die Psalme. Wie viele Psalme sind von David? Frage an das Publikum. Wir haben wie viele Psalme? 150. In Septuaginta gibt es sogar einen 151. Psalm. Wie viele sind von David? 65, nicht schlecht. Man kann man sich leicht merken, 75, also genau die Hälfte. Und insgesamt kennen wir 7 verschiedene Autoren der Psalme, also Asaf und einer von Mose, 2 von Salomo und so weiter. Und die Söhne Koras und Israch und dergleichen. Und ein gewisser Prozentsatz, ungefähr so 30, da wissen wir nicht, wer die Autoren sind. Aber überwiegend also David Synonym für Psalme, Psalter und ein unwahrscheinlicher geistlicher Trost. Nochmals, Leute, die angefochten sind, ich gebe ihnen die Psalme zum Lesen und ich sage ihnen, lest täglich einen Psalm. Und ich lese täglich einen Psalm. Heute habe ich Psalm 64 gelesen, gestern war es Psalm 63, morgen ist Psalm 65. Außer Psalm 119 lese ich, also Psalm 78, glaube ich, das ist auch schon ziemlich lang. Das ist der zweitlängste, wenn mich nicht alles täuscht. Moment, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, der 72 Verse, die lese ich aber auch noch in einem Stück. Da ist die Heilsgeschichte rekapituliert. Und Psalm 119, den teile ich mir auf. Wie viele Verse hat Psalm 119?
146.
Wie viel? 146. Es stimmt nur teilweise. Das ist ja ein sogenannter akrostischer Psalm. Versteht ihr das Wort akrostisch? Es hat, also akros heißt Spitze, Stichos ist die Zeile, also dass man die Anfangsbuchstaben zusammenfügt. Und zum Beispiel Psalm 145 ist ein akrostischer Psalm, der hat 22 Verse und er beginnt immer mit den Anfangsbuchstaben des hebräischen Alphabets. Also erster Psalm, Vers mit Aleph, zweiter mit Bet, dritter mit Gimel, vierter mit Dalet, fünfter mit He und so weiter. Und jetzt hat Psalm 119, das wisst ihr ja, immer die ersten 8 Verse der jeweiligen hebräischen Buchstaben, sodass es 8 mal 22 176 sind. Von daher kann man sich das merken. Also das hebräische Alphabet hat nur 22 Buchstaben. Ja? Wenn ihr Telugu lernt, dann hat es schon 55 Buchstaben. Und bei den Chinesen und Japanern, da wird ja dann nach oben offen, endlos, zigtausend. Ja? Also da geht es uns ja gut. Wir haben 26, das griechische 24 Buchstaben, hebräische 22. Kann man also sich merken. Also diesen Psalm 176, den lese ich nicht in einem Stück. Welches ist der kürzeste Psalm? 117, 2 Verse. Und es dürfte auch der zentrale Psalm sein. Das kürzeste und auch der Psalm, der eigentlich genau in der Mitte der Bibel sich sozusagen befindet und auch diesen Heilsratschluss Gottes für die Heiden enthält. Also soweit noch einige Sätze. Die Schatzkammer Davids, wie Spurgeon gesagt hat, da hat es auch tief prophetische Psalmen und wir merken eines, dass Gott hat seine Knechte, damit sie diese Psalme schreiben konnten, durch Tiefen geführt. Das ist die Hochschule Gottes, ist in die Tiefe. Und denken an Paul Gerhardt, ja? Der Psalmist der Christenheit. Und wie vielen Menschen, unzähligen, sind seine Lieder zum Trost geworden. Aber der lebt im 30er-Jährigen Krieg und er verlor seine Söhne und so weiter. Und also ein Leid und dann auch in seiner Parochie, Auseinandersetzungen und dergleichen. Und durch all diese Leiden wurde dieser geistliche Reichtum geschaffen. Und deswegen, wir sind ja unwahrscheinlich oberflächlich geworden und hat man kaum noch geistlichen Tiefgang. Also das ist muss ich leider auch sagen, so sehr das meinem Fleisch nicht gefällt. Wir hätten lieber ein Wohlstandsevangelium, wenn wir richtig glauben, dann geht es uns immer gut, sind wir immer gesund und immer einflussreich und immer positiv. Und der Mann mit der größten Kirche Amerikas, Joel Osteen, er sagt, ich möchte, dass alle Menschen sich wohlfühlen, that they have a good feeling about themselves, dass sie also ein gutes Selbstwertgefühl haben. Da hat die größte Kirche Amerikas mit dieser Botschaft. Ja, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in Iran, in Persien und es bekehrt sich da ein Moslem und dann sage ich ihm, ja, bekehre dich und dann geht es dir immer gut und dann hast du immer ein sehr gutes Selbstwertgefühl. Ja, der wird bald im Gefängnis sitzen. Die haben uns dann gewöhnlich mehr zu sagen als unser einer. Und der biblische Weg ist eben anders. Denkt ja nur an das Sendschreiben zu Smyrna. Da sagt der Herr, der Satan wird etliche von euch ins Gefängnis werfen und ihr werdet Trübsal haben 10 Tage. Fürchte dich vor keinem, was du leiden wirst. Das sagt nicht, ich hol dich aus dem Gefängnis raus. Sag ihr treu bis in den Tod. Wirst du die Krone des Lebens bekommen. Also das muss ich mir selber sagen, das höre ich von meinem Fleisch überhaupt nicht gern. Sowas hört man überhaupt nicht mehr. Und wir haben ja da als populärste Predigerin diese Joyce Meyer und die ist ja voll dieses Wohlstandsevangelium und hat 2 vollzeitig abgestellte Piloten für ihren Learjet. Also der Herr hat sie reich gemacht über alle Maßen und ein überfließender Reichtum. Und das war die Theologie der Freunde Hiobs. Lieber Hiob, tue Buße, denn wenn du im Willen Gottes wärst, wärst du gesund, wohlhabend, einflussreich, alles in Ordnung. Und sie wussten nicht, dass weil Hiob im Willen Gottes war, er genau in diesen Schlamassel war, in dem er war. Und Gott sagte dann zum Schluss, ihr habt nicht recht geredet von meinem Knecht Hiob. Und dann musste Hiob für sie beten. Aber jetzt zu diesem Psalm 13, der beginnt ja im Keller. 4-mal, wie lange? Also es wäre so, als würde ich zu jemandem kommen, er möchte ein seelsorgliches Gespräch und er würde rausplatzen, ja, wie lange soll das noch gehen? Und Gott hat mich völlig vergessen. Und wie lange soll ich das noch erdulden? Wie lange soll ich das noch ertragen? Es ist also eigentlich ein Ruf der Verzweiflung. 4-mal, wie lange willst du mich so vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Es war immer das Gegenteil von Segen. Das Zuwenden des Antlitz bedeutet Segen und wenn sich Gott zurückzieht, verbirgt, das ist Gericht. Das haben wir dann in Jesus ganz sichtbar. Wisst ihr, was ich meine? In Johannes 8, da offenbart er sich doch, als ihr den Abraham wart, bin ich. Ihr wisst ja, Johannes schildert Jesus als Gott. Ist ja bekannt, nicht? Matthäus schildert Jesus als König, Markus als Knecht, Lukas der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Und es gibt ja keine größeren Widersprüche. Wer König ist, ist nicht Knecht, wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird ja in Jesus wunderbar erfüllt, harmonisiert, in einmaliger Genialität, in einer Schönheit, Schlichtheit. Das ist göttlich, das kann man sich nicht erfinden. Und dann sagt in dem Prompt bei Johannes, ihr dann aber wann bin ich. Und das ist der Name Gottes, aramäisch Anihu. So hat sich Gott in 2. Mose 3, Vers 16 dem Mose vorgestellt. Ich bin, der ich bin. Und da heben sie Steine auf und wollen auf ihn werfen. Das heißt aber, er aber verbarg sich vor ihnen und ging vom Tempel hinweg. Jetzt verbirgt er sich. Sie wollen ihn nicht haben, Gott zieht sich zurück. Johannes 8, Moment nicht, wie heißt es? Da steht dann, glaube ich, auch. Und da hoben sie Stein auf, dass sie ihn werfen ließ, aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt den Tempel, geht weg von Israel, hier typologisch, prophetisch vorgeschattet und er verbirgt sich. Und dann ist der Blindgeborene am Wegesrand. Das ist ein Bild für die Nationen. Die haben kein Licht, sind von Natur aus ohne die Erkenntnis Gottes. Und weil Israel den Herrn verwirft, kommen die dann zum Licht. Aber das war jetzt nur eine Klammer, die wir aufgetan haben. Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Das war für den normalen Juden schlimm, wenn er wusste, Gott hat sich ihnen nicht mehr zugewandt. Das war schon ein Schrei der Verzweiflung. Und wie lange soll sich meine Seele ängstigen? Und mein Herz, wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Und die Leute leiden ja heute unter Ängsten, unter Verfolgungen, unter Psychosen. Das ist ja unheimlich. Also die wirklich eine Zukunft haben heute, das ist die Pharmaindustrie. Wenn die ihre Produktion einstellte, würde unsere ganze industrialisierte Gesellschaft kollabieren. Die halten sich nur noch mit Drogen und allen möglichen Antidepressiva und Depressiva und Vekamine und irgendwelche Aktivierungstabletten über Wasser oder unter Wasser oder was auch immer. Und dann, um die Wirkungen dieser Tablette wieder aufzunehmen, müssen sie die nächste nehmen, die hat aber Nebenwirkungen, müssen sie die nächste nehmen und so weiter. Es ist buchstäblich ein Teufelskreis. Und die Menschen haben Ängste und sie erleben es oft immer mehr, da ist ein Feind, der ist natürlich hier unsichtbar. Und da haben wir dieses typische Dreieck bei David, nämlich Gott, er selber und sein Feind. Der Feind damals noch sichtbar. Saul und seine Schergen und wer ihn alle verfolgt hat. Und dann auch als König der Aufstand Absaloms und so weiter. Das waren ja entsetzliche Dinge. Und also ein Ruf wie lange, also eigentlich dabei, das Handtuch zu werfen. Ich kann es nicht mehr aushalten, ich ertrage es nicht mehr. Wie lange soll das noch gehen? Und also es beginnt im Keller, wie jemand meine Einteilung gemacht hat, die John MacArthur Study Bible below sea level, also unter dem Meeresspiegel, fängt das an. Und jetzt in den Versen 4 und 5 kommen wir auf Meeresniveau. Jetzt ist schon ein gewisser Aufstieg, jetzt sind wir schon im Parterre, vorher waren wir im Keller. Schau doch und höre mich, also es beginnt hier eine Hoffnung durchzuschimmern. Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Also er setzt jetzt seine Hoffnung auf Gott. Und liebe Freunde, brauche ich ja hier nicht groß betonen, aber das wird auch in diesem Buch gezeigt. Er rechnet ganz bewusst nicht mit seinen eigenen Ressourcen, sondern mit jemandem, der von außerhalb in seine Situation eingreift. Das heißt Glaube. Dass du nicht mehr vertraust, ist ja die Botschaft des Kreuzes. Deiner eigenen Kraft, die wird ja am Kreuz hingerichtet. Sondern dass du damit rechnest, jemand außerhalb von dir, also hier der lebendige Gott, erbarmt sich deiner und tritt auf den Plan und streckt seine Hand aus, ähnlich wie bei dem Petrus, als er am Untergehen ist und ergreift ihn. Während in der heutigen Psychologie versucht man durch alle möglichen suggestiven Techniken, dass der Mensch seine eigene Situation in den Griff bekommt. Also zum Beispiel, du stellst dir jetzt vor, Jesus steht neben dir und er tröstet dich und so weiter. Dann versuchst du durch gedankliche Kraft die Wirklichkeit zu manipulieren. Das ist das Wesen der Magie und wir leben in einem zutiefst magischen Zeitalter. Nein, sagt der Psalmist, ich schreie meine Not hinaus. Oder dass man sagt, komm, du bist jetzt ganz ruhig und atme, Atemzüge, einatmen, ausatmen, ganz ruhig werden und ich bin ruhig und ich bin positiv und ich bin erfolgreich. Versteht ihr? Und das ist dieser Joel Osteen da, dieser Mann mit der größten Kirche. Du become a better you hieß der einer seiner Bestseller, ein besseres Du zu werden. Und da werden all diese suggestiven Techniken vorgeschlagen. Was ist der Unterschied zum Psalmisten und zu einem echten Christen? Er sagt, nein, Herr, du weißt, ich bin voller Unruhe, ich bin voller Angst, ich bin innerlich zerrissen, ich habe in mir keine Kraft mehr, bitte hilf du mir. Versteht ihr den Unterschied? Da rechne ich mit jenen von außerhalb. Hier versuche ich in eigener Kraft die Wirklichkeit in den Griff zu bekommen. Man versucht in eigener Kraft die Wirklichkeit zu manipulieren. You create your own universe, wie man im Englisch sagt. Du schaffst dein eigenes Universum, du wirst dein eigener Gott, du sitzt in einem zutiefst magischen Weltbild. Das ist der Unterschied. Und da ist die Schule der Psalme, da wird nichts kaschiert, da wird nicht gesagt, obwohl ich da jetzt Angst habe, bilde ich mir ein, dass ich ruhig bin. Sondern die schreien ihre Not hinaus. Geben zu ihre völlige Hilflosigkeit und umso mehr erfahren sie dann das Eingreifen des Herrn. Das ist ja genau diese Botschaft, Tod, Leben. Lassen wir los, werden wir erfasst. Sterben wir, so werden wir leben. Und der Petrus, als er untergeht, das ist ja das beste Bild. Du kannst auf dem Wasser nicht in eigener Kraft gehen. Je mehr du dich da abstrampelst, desto schneller gehst du unter. Aber da ruft er von Herzen, Sos und Me, rette mich. Und dann erfasst ihn der Herr. Und so müssen wir oft wirklich neu unsere ganze Hilflosigkeit erkennen und unser Herz für ihn ausschütten. Psalm 62, Vers 9. Schüttet euer Herz für ihn aus, hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Das ist der große Unterschied zwischen einem echten Gläubigen in der Abhängigkeit von Gott und dem, was man heute auch zum Teil in christlicher Seelsorge den Leuten empfiehlt. Techniken, die aus der Welt kommen, um eine Ich-Stärke zu erlangen. Und das ist eben der Grundfehler dieser ganzen Psychologie. Martin Campos ist ja Psychologe und er gehört zu den wenigen, die das also durchschaut haben und ablehnen. Auch gerade vom christlichen Standpunkt, als ehemaliger Buddhist, als der, der vom Tantra-Buddhismus kommt, also vom Westen kommend, im Tantra-Buddhismus, im Tibetischen, der Höchste war. Von allen Europäern war er am höchsten da oben. Also es gibt natürlich höhere, aber das sind Buddhisten selber aus Asien. Aber von Europa hatte er sozusagen die höchste Stufe erreicht und ist jetzt ganz klar und lehnt das ab. Und das ist eben der Grundfehler, dass man versucht, eine Selbstbestimmung des Menschen zu erreichen, dass der Mensch autonom ist, sich selber bestimmen kann. Das ist das Wesen der Psychologie, sich sozusagen selbst verwirklichen. Und die Bibel möchte Christus Bestimmung. Und wie hilflos der Mensch ist, wer hätte das gedacht, als ich Teenager war oder noch etwas älter, kannte kein Mensch Magersucht. Und wenn man Berichte liest von Verfolgung und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg, und wenn man die Leute gefragt hätte, du hast einen Wunsch frei, da hätten womöglich 90% gesagt, wenn ich mich einmal wieder satt essen kann. Die sind ja zum Teil verhungert wie die Fliegen nach dem Krieg. Und hätte man denen gesagt, nach euch kommt eine Generation, die wird vor gedeckten Tischen sitzen und davor verhungern, und es haben bereits 48% Essstörungen. Das hätte man sich nicht vorstellen können. Und es ist natürlich meistens multikausal, nicht monokausal, aber wenn zu mir jemand kommt und er sagt, also ein Mädchen, sie hat Essstörungen, ist meine erste Frage, bist du sexuell missbraucht worden? Ist nicht immer so, aber sehr oft. Und für mich ist das, ich weiß nicht, ob ich da jetzt recht habe, aber womöglich Gericht Gottes, dass der Mensch autonom Gott verabschiedet. Wir bestimmen uns selber. Ich habe mal das eine Schrift gelesen im Zuge der sexuellen Revolution. Und früher war ja eben noch Fremdbestimmung, nicht? Du sollst nicht Ehe brechen, dass da ein anderer sagt, du sollst nicht. Und dann hieß jeder zweite Satz in diesen von den Jungsozialisten rausgegebenen Schrift, der sich selbstbestimmende Mensch, der sich selbstbestimmende Mensch, der sich selbstbestimmende Mensch. Wir sind mündig, wir brauchen das nicht. Wir können unsere Sexualität alle selber bestimmen. So, jetzt sind wir so selbstbestimmt, dass man vor den gedeckten Tischen verhungern. Können nicht mehr zugreifen. Das wäre undenkbar früher gewesen. Das ist das Ergebnis der Abschaffung Gottes. Nein, wenn Gott seine Hand zurückzieht, dann ist alles möglich. Bis dahin eben, dass wir verhungern vor gedeckten Tischen. Und wie gesagt, es war unvorstellbar und niemand kannte dieses Branding und Piercing und dass sich Menschen jetzt ritzen, so, das kommt auch alles immer häufiger, sich buchstäblich selbst zerstören. Es ist zum Heulen, wir sehen, wie der Mensch hilflos ist bis zum Stehkragen und da ist die EU und der mündige Mensch und diese Illusion der Selbstverwirklichung und des autonomen Menschen. Das Erbe der Französischen Revolution, das ist ja genau die Neuauflage der EU. Sie haben sich endlich durchgesetzt, unsere Humanisten und Sozialisten und Freidenker, und haben den christlichen Glauben systematisch kaputt gemacht. Und darauf gründen wir jetzt diese Europäische Union. Also total anders hier der Psalmist. Er beschönigt nichts, er erkennt seine Hilflosigkeit und setzt seine Hoffnung nicht auf sich, sondern auf außerhalb. Auf seinen Schöpfer, auf seinen Gott. Also David, der natürlich diese besondere Beziehung zu dem Herrn hatte, Also jetzt keimt Hoffnung auf, schaue doch und höre mich, Herr mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Also, dass du nicht dein Antlitz abwendest. Ich mache hier noch eine Klammer auf. Dieses Antlitz Gottes, dass sich Gott abwendet. Gott sagte zum Beispiel in Deuteronomium, also im 5. Buch Mose, ich will Ihnen meinen Rücken zuwenden und nicht mein Angesicht am Tage des Zorns. Gericht. Gott kommuniziert mit dir nicht mehr. Und ihr wisst ja, was bei der Verleugnung des Petrus geschehen ist, nicht? Ich kenne ihn nicht und er verfluchte sich und verfluchte den Nächsten und so weiter und Beschwörungsformeln. Und wenn ich jemanden verleumde, dann wende ich ja ihm meinen Rücken zu, übertragen gesprochen. Nicht? Und dann kennen wir die Geschichte und dann krähte der Hahn. Und dann heißt es, und Jesus wandte sich um und blickte Petrus an. Das ist eigentlich der Gipfel der Gnade. Der hat ihn jetzt verleumdet. Der hat ihm den Rücken zugewandt. Und jetzt haben wir eigentlich das Bild des Evangeliums. Und Jesus wandte sich um. Gott wendet, obwohl wir ihm den Rücken zuwenden, auf der Flucht vor Gott sind, Gott wendet sich uns zu und er blickte ihn an. Nicht? Und dann heißt es, er ging hinaus und weinte bitterlich. Da war Freude im Himmel. Da ist dieser selbstsichere Mann zerbrochen. Und das ist für mich dann erfüllt in Zacharja 12,10. Über das Haus Davids und die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade. Gnade heißt, sich jemandem zuwenden. Und des Gebets, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und werden weinen. Das geschieht dann, was dabei Petrus fast vorschattend typologisch in diesem einen Fall geschehen ist, für den Überrest des Volkes Israels. Das ist immer Gnade, wenn sich Gott uns zuwendet und völlig unverdient. Er hätte ja spätestens da sagen können, der hat mich verwünschen, er hat sich und andere verflucht und behauptet, ich kenne ihn nicht. Jetzt ist es vorbei. Und Gott sei Dank, so ist nicht unser Herr. Schaue doch und höre mich, höre mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Und hier jetzt, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meine Mächte geworden und mein Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Also da ist ein Kampf. Und wie viele Gläubige sind abgestürzt? Da ist schon jemand dran interessiert. Sind entweder weggegangen vom Herrn oder in ganz komische Richtungen oder Leute, die früher mal in der Gemeinde gedient haben, die sind jetzt Esoteriker oder andere Dinge oder schreiben Bücher, wo sie ein total anderes Gottesbild uns empfehlen und schmackhaft machen und dergleichen. Und ich war 2007, glaube ich, war es in Sizilien und da traf ich jemanden nach Jahrzehnten wieder, mit dem ich im Jahre 72, glaube ich, war es und 73 auf der Insel Malta war. Da konnte ich echt sagen, ich sitze hier im Mittelmeer und habe keine Mittel mehr. Dieser Ray Lynch. Und da trafen wir uns nach fast 40 Jahren wieder. Und dann tauschten wir Erinnerungen aus. Und dann hat er sich gefreut, dass ich nach 40 Jahren immer noch in der Nachfolge bin und erzählte mir manches Beispiel von Leuten, die damals mit ihm, mit Operation Mobilisation, mit diesem Missionswerk, ging er da hinaus in alle Welt und er hat unübertrieben in allen Ländern dieser Welt gepredigt, auch Nordkorea. Wie lange er dort geduldet wurde, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht sehr lange. Und die mit ihm vorwärts gegangen waren und erzählte mir von dem einen, der wollte nachdem er mit ihm irgendwo da in Asien, glaube ich, war, der wollte zurück nach Israel und dort arbeiten und dann ging er nach England zurück, zu seiner Heimat, um sich dafür vorzubereiten, trifft eine Bekannte aus seiner Jugendzeit, verabredet sich mit ihr zu einem Treffen, ich glaube zu irgendeinem Tanz und dann sagt er nur, wie sagt er dann noch auf Englisch, and that flattened him. Und dann war es vorbei mit ihm. Und dann könnte man endlos aufzählen, leider. Und auch in der Bibel, liebe Freunde, haben nur ein Viertel derer, die uns erwähnt werden, den Lauf vollendet. Die anderen sind auf der Strecke geblieben. Also denkt an König Saul, Salomo und wie sie heißen mögen. Also, das ist uns hier zur Ermahnung, Tröstung, Erbauung, Stärkung und auch zur Lehre und Belehrung geschrieben. Es ist hier ein Feind. Der will uns ins Wanken bringen und der will uns überwältigen, dass sich meine Feinde nicht rühmen, er sei meiner Mächte geworden. Und wir wissen ja, im Neuen Testament steht es dann ganz ungeschminkt, er geht herum wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Und jetzt sind wir im letzten Vers. Und jetzt schaut, wie das aufhört, nachdem wir also wirklich im tiefsten Keller begonnen haben. Also nochmals, wenn ich zu jemandem käme und er würde mir entgegen platzen, wie lange noch, wie lange soll das dauern und all diese Ängste und Kämpfe und keine Freude und kein Friede und Niedergeschlagenheit und so weiter und wie das aufhört. Ich vertraue darauf, dass du so gnädig bist. Jetzt alles Vertrauen wird auf den Herrn gesetzt. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Jetzt ist er im Frohlocken. Vorher, dass meine Feinde sich nicht freuen, jetzt freut er sich. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Und hört auf mit einem Lobgesang, mit einem Lobpreis. Also nochmal, stell dir vor, ich besuche jemanden und da kommt die ganze Verzweiflung. Ich komme nach einer halben Stunde zurück und er singt fröhlich Psalme und Dankeslieder dem Herrn. Also eine schnellere und erfolgreichere Seelsorge kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Sowas kann man sich ja nur noch wünschen. Und es geht nicht immer so schnell, aber hier haben wir eigentlich so auf komprimierter Weise die Trostschule Gottes. Und möge das tatsächlich unsere Stärke, unser Trost sein. Der Dr. Kurt Blatt, ein Chirurg, der hat in Schweiz diese Klinik in Langenthal gegründet, eine psychosomatische Klinik. Er sagte, 90% meiner Patienten kommen aus frommen Elternhaus. Er ist jetzt nicht mehr der Leiter und dementsprechend haben da die modernen Psychologen das Heft in die Hand genommen. Und wenn man jetzt Veröffentlichungen von dieser Klinik, dieser ganzheitlichen Klinik liest, dann hat man den Eindruck, man ist mehr in der Psychologie und zum Teil in der Esoterik als im biblischen Rahmen. Da hatten die einen ganzen Abschnitt zum Thema Träume. Wir sollen auf Träume achten, Gott rede durch Träume. Und das habe ich dann Martin und Elke Kamphaus gezeigt. Die waren ja fast sieben Jahre lang meine Mieter. Ich hatte sie unter mir als Hausherr, aber nur räumlich. Und dann habe ich gesagt, du schreib denen doch. Euer Zeugnis ist ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich da wieder ein Torpedo abschieße. Schreibt ihr doch. Und dann schrieben die dann tatsächlich, schickten eine E-Mail. Er sagte, als wir Buddhisten waren oder Esoteriker, haben wir jeden Morgen unsere Träume analysiert, um daraus zu erkennen, welchen Weg wir einschlagen sollen, wie wir jetzt durch diesen Tag kommen. Wir sind so dankbar, dass wir jetzt das Wort Gottes haben. Und dieser Platte erzählte mir, also 90% seiner Patienten kommen aus frommen Elternhaus und dann hat er ihnen mehrere Punkte vorgelegt. Punkt 1, Römer 12, gebet eure Leiber zum lebendigen Opfer. Sind sie bereit, Gott zu gehorchen? Ohne Gehorsam gibt es keine Befreiung. Ja. Dann, der Neurotiker neigt dazu, mit Gott zu hadern, zeigt in Psalm 139, Vers 15, wunderbar bin ich gemacht, das erkennt meine Seele. Wollen Sie das akzeptieren, im Glauben? Auch wenn man von Natur aus eben mit Gott rebellieren möchte, wunderbar bist du gemacht. Dass du Gott die Ehre gibst, ja. Und dann das Entscheidende, es waren noch mehr Punkte, aber das war der entscheidende Punkt. Dann hat er ihnen auferlegt, oder aufgetragen, sie sollen täglich einen Abschnitt in der Bibel lesen und der Vers, der sie am meisten anspricht, versuchen, diesen Vers auswendig zu lernen, auf so einen Notizzettel aufzuschreiben, in den Tag hineinnehmen, so wie einen Merkzettel und immer wieder darüber nachdenken, auswendig lernen. Und das haben die dann gemacht und dann sagte er, da kamen auch fast wieder 90% nach ein paar Wochen oder innerhalb eines Monats und sagt, mein Problem ist weg. Und deswegen hat er seine Klinik unter Psalm 107, Vers 20 gestellt, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Es ist nicht immer so einfach, aber da ist das Wort wirklich ein wunderbares Heilmittel, ein wunderbarer Trost. Und ich schließe ab mit Gobads Rat. Gobad war Bischof zu Jerusalem, ein Mann Gottes, und er hat auch sich eingesetzt, dass das Evangelium dort in die arabische Welt hinausging. Und damals im 19. Jahrhundert, da gab es also, das war der Mann von der Dora Rappert, da gab es keine Jumbo-Chats, da gab es nicht die Erleichterungen und Annehmlichkeiten, die wir heute haben. Und da war schon eine unwahrscheinliche Last und manchmal Druck auf den Schultern dieser Männer, dieser Missionare. Und gerade jemand, der so viel versucht hat, in die Wege zu leiten. Und da wurde einmal gefragt, wie er denn mit all diesen Problemen und Schwierigkeiten fertig wird. Und da sagte er, ich möchte Ihnen das gerne beantworten. Immer wenn ich dabei bin, von dem, was mich bedrückt und meinen Sorgen überwältigt zu werden, suche ich mir einen ruhigen Raum und denke an all die Menschen, die viel größere Nöte und Kämpfe und Belastungen haben als ich und formuliere diese Gedanken in ein Gebet. Und wenn ich mit meinem Gebet zu Ende bin, sind all meine drückenden und niederdrückenden Anfechtungen weg. Und der Mann, dem er das sagte, war tief beeindruckt und hat es selber für sein Leben angewandt, dass er nicht jetzt sich um sich drehte und klagte, sondern an die dachte, die es viel schlimmer haben als er, und dann im Gebet an diese dachte. Er hat es jemandem gesagt, der seit Jahrzehnten lang schwermütig war, und auch der wurde erstaunlich frei, und es hat sich erfüllt, Hiob 42, Vers 10. Gott wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Als er für die anderen betet, wird er selber gesund. Manche sagen, erst musst du selber aus deinen Problemen raus und dann kannst du anderen helfen. Wenn du so weit bist, auch wenn du noch Probleme hast, dich für andere einzusetzen, in der Fürbitte, im Gebet, in dem Maße werden wir selber gesund. Möge das unser Trost, unsere Stärkung sein und möge sich gerade dieser Psalm 13 da erfüllen, dass wir, auch wenn wir noch so tief im Keller waren, sagen können, ich will dem Herrn singen, dass er sowohl an mir tut. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank für deine geistliche Schule. Sie ist oft das Gegenteil von dem, was die Welt anbietet, mit diesem ganzen Heer von Psychotherapeuten und Psychologen, die es sicherlich oft genug gut meinen mögen, aber oft genug auch blinde Blindenleiter sind. Und du weißt, wie die Sünde der Leute verderben ist und keiner kann uns sagen, Freunde, sind deine Sünden vergeben. Hab Dank, Herr, dass du dieses Grundproblem gelöst hast. Hab Dank auch für den Schatz der Psalme und gib, dass wir dieses Wort neu anwenden, Herr, für unsere geistliche Speise, für unsere geistliche Gesundung. Amen. Amen. Also ich habe jetzt noch ein paar mehr Dinge hingelegt. Die könnt ihr alles, was hier mitlegt, hier auf dieser Seite hier aufliegt, das ist nicht umsonst, aber es ist kostenlos. Und ich kriege so viel und ich werde dann noch andere Nummern hinlegen vom Mitternachtsruf und Nachrichten aus Israel und Stimme der Märtyrer, das ist eine Nummer aus dem Jahre 2008 und wie gesagt, ich nehme mir da einige interessante Dinge raus, aber wenn ich alles aufhebe, muss ich mir bald ein neues Haus kaufen. Und ist aber wirklich auch schade, das jetzt einfach wegzuschmeißen. Ich lege es hin, nehmt euch das mit, schaut hier. Ein Gleichnis für eine realistische politische Charakterisierung der Welt, der heutigen Welt. Dürft ihr euch dann kostenlos mitnehmen. Auf die Frage, was passiert, wenn eine Fliege in den Kaffee fällt, lautete die Antwort. Der Engländer schüttet die Kaffeetasse aus und verlässt das Kaffeehaus. Der Amerikaner nimmt die Fliege aus der Tasse und trinkt den Kaffee. Der Chinese isst die Fliege und schüttet den Kaffee weg. Der Japaner trinkt den Kaffee mit der Fliege, weil diese eine Gratiszugabe war. Der Israeli verkauft den Kaffee dem Amerikaner. Die Fliege dem Chinesen bestellt einen frischen Kaffee. Der Palästinenser beschuldigt den Israeli für den Gewaltakt, eine Fliege in seinen Kaffee getan zu haben, beantragt bei der UNO Hilfe, bekommt von der EU ein Darlehen, um einen frischen Kaffee zu bestellen, kauft mit diesem Geld jedoch Sprengstoff und jagt damit das Kaffeehaus in die Luft, in dem gerade der Engländer, der Amerikaner, der Chinesen und der Japaner versuchen, dem Israeli zu erklären, er sei zu aggressiv gewesen. Könnt ihr euch also dann zur Beschauung mitnehmen.